NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Das war gerade ein historisches, fast vergessenes Instrument, der Zink, neu hergestellt im 3D-Druck. Solche Verfahren, aber auch 3D-Sensoren zur Verbesserung des autonomen Fahrens oder für den Robotereinsatz der Feuerwehr in Gefahrensituationen, sind auf der Hannover Messe zu bestaunen und Schwerpunkt dieser Sendung. Weitere Themen: Ausgefragt mit dem Hamburger Tierökologen Veit Hennig. Invasive Akazien in Portugal. Eigentlich sollten sie dem Dünenschutz dienen, doch jetzt kippt das Ökosystem. Und im Durchblicker geht es um Yiming, eine neue Form des Musizierens, die uns glücklich macht. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Der Uhu gehört zu den gefährdeten Arten. Während in Deutschland noch rund 2000 Paare leben, sind es in der Schweiz lediglich 170. Die größte Gefahr für die Greifvögel sind Stromleitungen. An den Masten sterben ein Drittel der Uhus, die in der Schweiz tot gefunden werden. Unser Nachbarland versucht aber, solche Stromschläge für große Vögel zu verhindern. Mit welchem Trick genau, das weiß Vera Wolfskämpf in Zürich.
Uhus sitzen gern hoch oben, um von dort ihre Beute zu erspähen. Ihre Flügel können sie bis auf 1,70 Meter Spannweite ausbreiten. Und das wird in der Schweiz manchem Uhu zum Verhängnis, wenn er sich auf einem Strommast niederlässt. Besonders bei alten Mittelspannungsmasten droht ein tödlicher Stromschlag, denn da sind Leitungsdrähte voneinander und vom Mast nicht weit entfernt. Für den Kanton Wallis, wo viele Uhu-Paare brüten, hat die Schweizerische Vogelwarte eine interaktive Karte erstellt. Der Biologe Livio Rey sitzt vor dem Bildschirm.
Das ist eigentlich eine Karte des Wallis, wo alle gefährlichen Mittelspannungsmasten verzeichnet sind. Und da sieht man jetzt rote und grüne Punkte. Die grünen Punkte, das sind die schon sanierten. Die roten, das sind die noch nicht sanierten Masten.
Er klickt darauf, es erscheinen Informationen zu Risiko und Netzbetreiber. Die roten unter den 1600 Punkten sind deutlich in der Überzahl. Aber es sei schon viel passiert, betont Livio Rey von der Vogelwarte Sempach. Denn das Wallis ist eine Modellregion, in der Netzbetreiber Masten vogelsicher sanieren. Das Schweizer Bundesamt für Umwelt unterstützt das, sagt Elisa Salaorni von der Sektion Landschaftsmanagement.
In der Schweiz sind neue Anlagen vogelsicher zu gestalten. Aber wir haben ein Problem bei bestehenden Anlagen. Dort ist die rechtliche Grundlage zu schwach und da gibt es im Moment keine Pflicht zu sanieren, außer sie sind eine drohende Gefahr für Menschen oder für die Umwelt.
Das heißt, nur wenn ein Vogel tot unter einem Mast gefunden wird. Auch die Schweizerische Vogelwarte plädiert für eine flächendeckende statt nur punktuelle Sanierung. Livio Rey steht zwischen den Volieren in der Pflegestation Sempach, wo verletzte Vögel wieder aufgepäppelt werden. Doch ein Stromschlag endet fast immer tödlich. Genaue Zahlen gibt es nicht, denn die toten Vögel werden nur zufällig gefunden. Aber es dezimiert den Bestand deutlich, sagt der Biologe Livio Rey.
Bei den Uhus ist es so, dass eine Studie von 2010 zeigt, dass wenn kein Stromtod vorhanden sein würde, zumindest im Kanton Wallis, dann würde der Uhu-Bestand um 17% pro Jahr steigen, also doch eine sehr hohe Zahl.
Stattdessen stagniert der Schweizer Bestand bei 100 bis 140 Uhu-Paaren. Dabei profitiert er noch von Zugeflogenen aus Frankreich und Italien. Auch die Weißstörche will die Schweiz besser schützen, denn 40% der tot aufgefundenen Störche sind an einem Stromschlag gestorben. Am besten sind unterirdische Leitungen, so gibt es auch kein Risiko für Kollisionen. Aber das ist nicht überall möglich, also sind die Netzbetreiber gefordert und sie haben auch selbst an entsprechenden Richtlinien mitgearbeitet. Entscheidend sind größere Abstände zwischen den Drähten sowie zum Mast und eine gute Isolierung. Für die St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke leitet Bruno Inauen den Leitungsbau. Er betont, der Umbau der Masten sei doppelt wichtig.
Natürlich entstehen mehr Kosten, aber wenn der Vogelschutz nicht gewährleistet ist, gehst du in die Gefahr, dass er einen Kurzschluss macht mit dem Flügelschlag und dann die Leitung ausgeschaltet wird und wir haben Unterbrüche in der Leitung. Also da ist es, sagen wir, eine Win-Win-Situation.
Für den Vogelschutz hat die Schweizer Regierung neue Pilotprojekte beschlossen. Im ganzen Land sollen gefährliche Strommasten und Fahrleitungen der Bahn saniert werden, erklärt Elisa Salaorni vom Bundesamt für Umwelt. Nächstes Jahr geht es los. Die Schweizerische Vogelwarte hat dafür eine Liste mit 12 Regionen erstellt. Livio Rey.
Die Regionen verteilen sich tatsächlich über das ganze Land. In den Alpen und im Jura ist vor allem, weil dort die Uhus brüten. Im Mittelland ist es der Storch, der dort vor allem brütet und auch während der Durchzugszeit dort anzutreffen ist.
Und die Mühe lohnt sich, bemerken die Vogelschützer in den Modellregionen. Dort sterben mittlerweile weniger Uhus und Störche an Strommasten.
Soweit der Bericht von Vera Wolfskämpf. Wir kommen zum Schwerpunkt der Sendung, der Industrie 4.0 auf der Hannover Messe. 3D-Drucker können mittlerweile ein Haus in 24 Stunden bauen und Teile drucken, die menschliche Organe ersetzen. 3D-Sensoren für die Automobilindustrie oder Rettungseinsätze, in vielen Bereichen etabliert sich die neue Technik. Additive Fertigungstechniken, so der Fachbegriff, bieten aber auch Chancen für Branchen, in denen Hochleistungsmaschinen traditionell eine untergeordnete Rolle spielen, zum Beispiel beim Instrumentenbau. Mittlerweile gibt es Geigen, Flügelhörner, Posaunen und Trompeten aus Carbon. Der Basler Musiker und Instrumentenkonstrukteur Ricardo Simian bringt jahrhundertealte Musikkultur mit Technik der neuesten 3D-Druckgeneration zusammen. Ulrike Henningsen und Michael Marek haben ihn besucht.
So kann ein Zink klingen oder so. Auf jeden Fall sehr ähnlich. Man könnte denken, dass die Tonfolge zweimal mit demselben Instrument gespielt wurde. Aber das täuscht. Es sind zwei völlig unterschiedliche Zinken, die der Basler Musiker Ricardo Simian vorführt. Die beiden Blasinstrumente sind komplett verschieden in Produktionsweise und Material. Der eine Zink ist traditionell aus Holz gefertigt, der andere 3D gedruckt aus Kunststoff.
Vielleicht das Material spielt keine riesige Rolle für die Blasinstrumente oder für die Zinken, sagen wir erst. Wir wissen das schon auch aus Erfahrung, dass für die Blockflöten, die fühlen sich anders, aber die Kunststoffblockflöten, die funktionieren gut.
Simian ist Musiker, Forscher und Instrumentenkonstrukteur. In seiner Basler Werkstatt entwickelt er am Computer Druckvorlagen nach Modellen alter Blasinstrumente. Schon heute gibt es Trompeten, Blockflöten und Posaunen aus Carbon, hergestellt im 3D-Druck. Während es im Automobil- oder Flugzeugbau darum geht, mittels Hightech-Materialien Gewicht einzusparen, sollen Verbundwerkstoffe wie Carbon bei Musikinstrumenten unerwünschte Schwingungen unterdrücken. Die Blütezeit des Zinks liegt Anfang des 17. Jahrhunderts. Vom Spätmittelalter bis zum Hochbarock war diese schwer zu spielende Mischung aus Oboe und Trompete weit verbreitet. Erhaltene Originalzinken werden heute in Museen aufbewahrt. Da der Nachbau mit Holz sehr teuer und zeitaufwendig ist, wird die Forschung im Bereich besonders selten gespielter Instrumente kaum noch betrieben. Hier bietet der 3D-Druck von Kunststoff Vorteile.
Die Kosten, das ist durchschnittlich 70% günstiger, Produktionszeiten 80% kürzer und auch die Genauigkeit ist viel höher. Auch weil die verschiedenen Holzstücke, die sind nicht wiederholbar. So einfach.
Auf die genaue Rekonstruktion aber kommt es an. Sie ist für den Klang des Instruments besonders wichtig. Der Zink hat eine leicht gekrümmte Form. Sie mit traditionellen Methoden exakt nachzubilden, ist schwer. Für diese Problematik hält 3D-Druck neue Lösungen parat, denn die Maschine druckt jede Form exakt nach der gesendeten Computervorlage, egal wie komplex die Formgebung ist. Mit verschiedenen Verfahren setzen 3D-Drucker nach der Vorlage Schicht auf Schicht des gewählten Ausgangsmaterials, bis die Form vollendet ist. Das von Simian verwendete Nylonpulver hat eine ähnliche Struktur wie Holz. Beim Experimentieren, welcher Werkstoff sich am besten eignet, stehen 3D-Druckexperten erst noch am Anfang. Zunächst entwirft Simian am Computer das Instrument als 3D-Modell. Als Vorlagen dienen alte Zinken aus Museen, die vermessen und gescannt werden. Die Software zerlegt dann das Modell in nanometerdünne Schichten und sendet die Konstruktionsdaten lagenweise an den 3D-Drucker.
Auch die organischen Materialien kommen. Also es gibt jetzt Experimente, um Holz 3D drucken zu können. Es ist im Moment ziemlich primitiv als Technologie, es ist immer noch mit Klebestoff. Aber ja, auch vor 20 Jahren, so etwas zu drucken, war Science Fiction.
Schon jetzt überzeugen die Klangeigenschaften der Zinken aus dem 3D-Druck viele seiner Kollegen. Im Blindtest spielte Simian ihnen die Zinken vor. Selbst die Profis ordneten die Instrumente nicht immer eindeutig den Materialien zu, wenn sie Simian beim Spielen nur hören und nicht sehen konnten. Und auch an andere Blasinstrumente wie Barockoboen traut er sich heran. Ein eigener 3D-Drucker wäre viel zu teuer. Deshalb lässt Simian in der 3D-Druckerei Fabbit in Lörrach Fingerklappen aus Polyamid für seine Instrumente drucken. Präzision ist der entscheidende Vorteil der Hightech-Maschinen.
Das ist ein Mundstück von einem Saxophon. Das ist eben auch in einem keramikverstärkten Material gefertigt, wodurch es eben eine sehr hohe Dichte und Glattheit hat.
Geschäftsführer Andreas Rosa steht vor einem 3D-Drucker der neuesten Generation. Der 31-jährige Werkzeugmacher druckt dreidimensional in einer 700 Quadratmeter großen Produktionshalle. Seine 1700 Kunden kommen überwiegend aus den Bereichen Medizintechnik, Automobil- und Flugzeugindustrie. Vieles ist möglich mit der neuen Technik, auch im Instrumentenbau, wenngleich Andreas Rosa einschränkt.
Ich denke jetzt nicht, dass wir beispielsweise eine Stradivari ersetzen können. Die hat ein ganz eigenes Klangbild, die soll auch so klingen und das ist ja auch schön. Ich denke, dass die Entwicklung neuer Instrumente vielleicht vorangetrieben wird und dass die wirklichen Verschleiß- und Austauschteile bei Blasinstrumenten da dann aus dem 3D-Drucker kommen können.
Werden also bald Maschinen die Arbeit von Blasinstrumentenbauern übernehmen, wenn schon jetzt vieles einfacher und besser geht? Musiker Ricardo Simian glaubt, dass sie zukünftig mehr gebraucht werden.
Das war ein Beitrag von Ulrike Henningsen und Michael Marek. Mit Hilfe von Sensoren, der Analyse großer Datenmengen und neuen Technologien schreitet der digitale Wandel in der Industrie weiter voran. Die Unternehmen wollen Fertigungsprozesse optimieren, Kosten senken und wettbewerbsfähig bleiben. 3D-Sensoren sind ein besonders attraktives Geschäftsfeld. Sie können zum Beispiel bei Feuerwehreinsätzen helfen oder die Sicherheit beim autonomen Fahren verbessern, wenn der Mensch nicht mehr reagieren kann. Frank Grotelüschen hat sich auf der Hannover Messe dazu umgesehen.
Halle 2, die Forschungshalle auf der Hannover Messe. An einem der Stände fällt eine Art Mini-Panzer ins Auge, groß wie ein Tretauto. Mit seinem Kettenantrieb kann er Treppen steigen und Geröllhalden bewältigen.
Vor uns sehen wir einen Roboter, der gebaut ist für Feuerwehrleute. Er hat ein Gehäuse, das sozusagen wasserdicht und feuerfest ist, sodass er auch in schwierigen Situationen arbeiten kann.
Sagt Erik Schaffernicht von der Örebro-Universität in Schweden. Smokebot, so heißt der Klettermaxe, den Schaffernicht in einem EU-Projekt entwickelt, gemeinsam mit der Uni Hannover und weiteren Partnern. Bemerkenswert ist die Sensorik. Sie funktioniert unter typischen Feuerwehrbedingungen, wenn es total verraucht ist.
Wenn Rauch da ist, wenn man als Mensch in so eine Situation kommt, es ist erschreckend, wie schnell man die Orientierung verliert. Und das geht auch Robotern so. Das heißt, die Standardsensoren wie Kameras oder auch Laserscanner, die arbeiten unter solchen Bedingungen nicht mehr.
Deshalb ist der Smokebot mit einer Wärmebildkamera bestückt. Da Rauch meist eine andere Temperatur hat als das Mobiliar, liefert ein Wärmebild Hinweise, was in einem verrauchten Raum los ist. Der Clou aber ist eine neue Radarkamera. Radarwellen nämlich können selbst dichten Rauch ungehindert durchdringen.
Man sieht so einen silbernen Halbkreis. Das ist ein Feld von mehreren Empfängern und Sendern, die Radarwellen aussenden. Das ist eine 3D-Technik.
24 Radarsender sind auf dem silbernen Halbkreis montiert. Treffen ihre Signale auf ein Hindernis, werden sie reflektiert. Diese Echos nehmen 24 Empfänger auf. Sie sitzen ebenfalls auf dem Halbkreis. Dann sortiert ein Algorithmus die vielen Radarechos so, dass ein dreidimensionales Radarbild entsteht. In der Praxis soll der Smokebot von einem Feuerwehrmann ferngesteuert werden. Nur, was, wenn das WLAN schlapp macht und die Funkverbindung abbricht?
Es hilft natürlich keinem, wenn man den Roboter irgendwo in ein gefährliches Gebiet schickt und dann muss man auch plötzlich noch den Roboter retten, weil er die Verbindung verloren hat.
Deshalb haben die Forscher ihrem Roboter beigebracht, sich autonom zu orientieren. Bewegt er sich in unbekanntem Terrain, legt er sich mit seinen 3D-Sensoren eine Karte der Umgebung an. Dabei merkt er sich Stellen mit gutem Funkempfang, um sie bei Bedarf wiederzufinden. Und wie könnte ein typischer Einsatz für den Smokebot aussehen?
Stellen Sie sich einen Laborunfall vor, in dem es gebrannt hat, das Feuer ist gelöscht, es ist noch sehr verraucht und alles. Und in diesem Labor werden schädliche Chemikalien gelagert. Möchte man dann wirklich den Feuerwehrmann gefährden, da reinzugehen und zu gucken, was los ist? Oder bringen wir einen Roboter, der in Ruhe durchfahren kann, gucken, wie die Lage ist?
Im Herbst nähert sich das EU-Projekt seinem Ende. Dann, sagt Erik Schaffernicht, ist für den Smokebot die Nagelprobe geplant.
In wenigen Monaten ist dann die finale Demonstration. Die findet in Dortmund bei der Feuerwehr statt. Die haben ein Brandhaus, das man sozusagen unter Feuer und Rauch setzen kann, wo auch normalerweise Feuerwehrleute trainieren. Und unter diesen Bedingungen muss dann auch der Roboter zeigen, was er kann.
Eine ganz andere Art von 3D-Sensor kommt aus Süddeutschland.
Die Firma heißt TopoSens, ist ein Startup, kommt aus München. Und wir haben den ersten 3D-Ultraschall-Sensor entwickelt.
Ultraschallsensoren kommen heute als Parkassistenten im Auto zum Einsatz, sagt TopSens-Mitarbeiterin Barbara Brauner. Bislang aber arbeiten sie nur eindimensional, können also nur die Entfernung zum nächsten Hindernis messen. Anders der neue 3D-Sensor. Er kann mehrere Objekte gleichzeitig erkennen.
Das Ganze kann man sich so ein bisschen vorstellen wie das Gehirn einer Fledermaus. Das heißt, wir senden Ultraschallpulse aus. Die werden reflektiert von Objekten, von Personen. Das Signal kommt zurück zum Sensor. Und wir können in Echtzeit die 3D-Position jeder Reflexion berechnen.
Um zu zeigen, was der Sensor kann, stellt sich Brauner vor einen Bildschirm. Er zeigt ein gewöhnliches Kamerabild. Darüber projiziert sind die Ultraschallsignale des 3D-Sensors.
Was man hier sieht, sind die Reflexionen, die der Sensor von meinem Körper zurückbekommt. Das heißt, es tanzen jetzt viele verschiedene Reflexionspunkte auf meinem Körper herum. Wir können keine Konturen erkennen, aber wir können sehr genau die Position von jedem Objekt detektieren.
Der Sensor liefert also keine richtigen Bilder, sondern abstrakte Fleckenmuster, was für manche Anwendung aber völlig reicht.
Das erste Produkt wird ein People Counter sein, den man einfach über die Tür hängen kann und der einem wirklich die Information gibt, wie viele Personen befinden sich jetzt eigentlich in dem Raum und wie viele haben den Raum wieder verlassen.
Für diese Anwendung ist die dürftige Bildqualität des neuen Ultraschallsensors sogar von Vorteil, denn sie garantiert, dass Menschen, die zum Beispiel ein Ladengeschäft betreten, anonym bleiben. Oft eine Forderung des Datenschutzes. Interessant sein könnte auch ein anderes Einsatzfeld, das autonome, das selbstfahrende Auto.
Das heißt, wir möchten hier rund ums Auto einen Bereich aufspannen, im Nahbereich die ersten 0 bis 5 Meter abdecken, um zum Beispiel autonomes Parken zu ermöglichen.
Eine Einparkhilfe fürs Roboterauto. Gegenüber anderen Techniken soll der 3D-Ultraschallsensor deutlich weniger Energie benötigen, ein Vorteil für mobile Anwendungen. Und er soll deutlich billiger sein, sagt Barbara Brauner. Was dabei helfen könnte, das selbstfahrende Auto möglichst bald halbwegs erschwinglich zu machen.
Das war ein Beitrag von Frank Grotelüchen. When I first met you, baby.
my heart is skipped a beat. Just like mama's old time melodies. You lift me out of my seat. I've been the life of the party. And I've known just what to say. But those eyes got me stammering, Lord. When you come my way. And I don't know what I'm supposed to do.
Künstliche Intelligenz und 3D spielen also eine immer größere Rolle bei der Industrie 4.0. Herkömmliche Materialien werden ersetzt, Sensoren ständig verbessert. Über die Herausforderungen der Wissenschaft habe ich mit Professor Wolfgang Erdmer, Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, gesprochen und ihn zunächst gefragt, welche Marktanteile diese Technologie in der Zukunft erhalten könnte.
Ja, ich glaube, dass die Marktanteile dieser Technologie deutlich zunehmen werden. Man erkennt hier die typische Entwicklung. Man hat einen gewissen Hype. Ich meine, die Technik an sich ist sehr, sehr alt. Aber dadurch, dass eben in den letzten Jahren die Computertechnik enorme Fortschritte gemacht hat, ist es so, dass man inzwischen deutlich darüber nachdenkt, diese Dinge einzusetzen, auch im letztlich im Massenmarkt, wie zum Beispiel autonomen Fahren in einigen Jahren. Aber dieser Hype, den es jetzt daher gibt, der ist fast schon wieder etwas am abebben. Das heißt, man kommt jetzt schon in den Bereich des Downtuning. Und wir gehen aber davon aus, dass in naher Zukunft der Anteil an den Produktionstechniken in der Wirtschaft eine immer größere Rolle spielt. Und ich gehe auch davon aus, dass dieses im Prinzip ein exponentielles Wachstum erzeugen wird. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der dieser Markt wächst, wird davon abhängen, was schon auf dem Markt vorhanden ist.
Wissenschaft und Wirtschaft verfolgen ja unterschiedliche Ziele. Es geht auch immer um den Transfer ihrer Erkenntnisse in die Praxis. Welche Probleme gibt es da?
Ja, erstens sind natürlich diese beiden Welten erstmal getrennt. Das heißt, es gibt die Welt der Wissenschaft, der Erkenntnisgewinnung, und die hat natürlich auch ganz andere Ziele und auch Belohnungen als jetzt in der Wirtschaft. Hier geht es also um Veröffentlichungen, um Gewinnung neuer Erkenntnisse, um auch die Konkurrenz, also die positive Konkurrenz mit Kollegen in diesem Bereich. Und da spielten in der Regel, zumindest in der Grundlagenforschung und in ihrem Bereich drumherum, die Wirtschaft erstmal keine große Rolle. Und auf der anderen Seite haben wir die Wirtschaft, da geht es eben halt um Profit oder zumindest um Rendite. Viele Firmen, vor allem auch kleinere Firmen, sind gar nicht in der Lage, entsprechende Entwicklungsabteilungen sich zu halten, um eben Ergebnisse in der Grundlagenforschung, in der Wissenschaft als solche für sich wichtig zu erkennen und dann sie auch noch umzusetzen. Und wenn man diese beiden getrennten Welten zusammenbringen will, dann gibt es eine relativ einfache Möglichkeit, das wissen wir alle unter dem Stichwort Silicon Valley. Das heißt, da bringe ich die angewandten Forscher, kleine Industrieunternehmen, Startups mit entsprechenden Forschungsinstituten zusammen, möglichst raumnah, sodass man sich begegnet und immer wieder austauscht. Und wenn man den Prozess eben getrennt verfolgen muss, also wenn da auf der einen Seite die Wissenschaft ist, die Universitäten, auf der anderen Seite anonym dazu entsprechende Industriebetriebe, ist das wirklich nicht einfach. Und dafür entsprechende Mechanismen zu entwickeln, ist wirklich schwer.
Es gibt ja ein Zusammenspiel von verschiedenen Schlüsseltechnologien, künstliche Intelligenz, IT-Plattformen und die Automatisierungstechnik. Zu welchen Veränderungen wird sie ja in der Industrie 4.0 führen?
Ja, die Veränderungen sind sicherlich deutlich. Es ist sicherlich so, dass künstliche Intelligenz immer gerne als Ganzes gesehen wird. In Wirklichkeit lässt sich das ja unterteilen in viele kleinere Teilbereiche, in denen eben maschinelles Lernen, also Machine Learning, eine entscheidende Rolle spielt. Und das lässt sich dann immer auf kleinere Bereiche erstmal anwenden. Und für diese kleineren Bereiche spielt das dann eine ganz große Rolle, kann auch sehr schnell, sehr erfolgreich sein. Also ein Beispiel sind ja die bekannten Go-Spiele, wo man gezeigt hat, dass man mit Computern den besten Spieler auf der Welt schlägt, aber viel mehr wird dieser Computer nicht können. Das Gleiche gilt bei heutigen Schachcomputern oder anderen Systemen, die also sehr speziell sind und sehr spezielle Aufgaben hervorragend lösen. Allerdings werden eben solche Art von Programme, ich würde es vergleichen mit Apps, die wir heute so aus dem normalen Computerwelt kennen, wird es immer mehr geben und damit in vielen Bereichen enorme Erleichterungen geben. Es wird enorme Optimierungsmöglichkeiten sich eröffnen. Und bis hin, es wird wie jetzt im GOM-Spiel, Go-Spiel, wo dann das Programm besser ist als der beste Spieler, wird es dann auch zu völlig neuen, zum Beispiel Konstruktionen kommen, die besser sind als das, was sich bisher die Konstrukteure haben einfallen lassen. Einfach weil dieses selbstlernende System, wenn es eben eine entsprechende Datenbasis hat, an der es trainiert werden kann, auf Lösungen kommt, die bei großen komplexen Problemen oft besser sind als das, was der Mensch sich überlegt. Also von daher werden sie eine immer größere Rolle in immer mehr Bereichen spielen. Und ich vermute dann in nicht allzu ferner Zukunft auch der Versuch, wie man es ja heute teilweise schon ein bisschen sehen kann, der Versuch, solche speziellen Fähigkeiten zu bündeln, um dann zum Beispiel einen Roboter zu haben, der eben einen etwas größeren Aufgabenbereich erledigen kann.
In neuronalen Netzen kann das menschliche Gehirn bereits komplett nachgebildet werden. Sie haben das eben schon angesprochen, die Lernfähigkeit. Welche Möglichkeiten bieten sich hier?
Ich würde sagen, wir sind noch nicht so weit, dass wir ein Gehirn nachbilden können. Zumindest nicht, wenn man das menschliche Denken. Es gibt natürlich kleinere neuronale Netzwerke, die schon so an den Bereich eines Insektengehirns herankommen und dann da auch bestimmte Fähigkeiten simulieren können. Von daher glaube ich, dass man in der Bionik oder in anderen Bereichen da einiges lernen kann.
In der Gesellschaft herrschen ja auch deswegen große Ängste, dass Roboter bei der Industrie 4.0 automatisch Entscheidungen für Produktionsprozesse treffen und die menschliche Kontrolle eben durch das Gehirn wegfällt. Wie berechtigt sind solche Ängste und Bedenken?
Also erstens würde ich sagen, sind solche Ängste übertrieben und kommen in der Regel, wie bei vielen anderen Bereichen, auch daher, dass einfach eine gewisse Unkenntnis vorhanden ist. Ich persönlich sehe diese Gefahr eben nicht besonders groß, denn bis wir dahin kommen, dass wir einen Computer, wie es eben kurz geschildert haben, umfänglich quasi wie ein Kind lernen kann, die Realität, so wie wir sie wahrnehmen, in sich aufnehmen, lernen kann und daraus Schlüsse ziehen kann. Also da sind wir, glaube ich, noch Jahrzehnte von entfernt. Andererseits wird es uns eben gestatten, wenn man eben solche Systeme zur Verfügung hat, die ganzen Abläufe zu optimieren und natürlich auch dem Menschen zu helfen. Also ich kann mich daran erinnern, in den 70er Jahren wurde auch geungt, dass die ganzen Industrieroboter, also man denke nur an Automobilbau, dafür sorgen, dass wir irgendwann leere Werkshallen haben. Und jeder, der da heute hineingeht, weiß, dem ist nicht so. Aber die Arbeiten sind erheblich präziser geworden, besser geworden und auch einfacher für den einzelnen Menschen.
Soweit Professor Wolfgang Erdner, Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und damit endet unser Schwerpunkt. Die Musik in der Sendung kommt heute von Duran Jones and the Indications. Die CD mit dem Titel Duran Jones and the Indications erschien bei Dead Oceans. Wir kommen zu unserer neuen Serie Ausgefragt. Meine Kollegin Maike Wahlhorn hat den Tierökologen Veit Hennig getroffen.
Ausgefragt. 180 Sekunden mit
Veit Hennig.
Beruf?
Ich bin Biologe, genauer gesagt Tierökologe an der Universität Hamburg.
Ihr Spezialgebiet?
Ich untersuche Seevögel an der Nordsee und ich möchte wissen, wie die Nahrungsnetze und wie die Seevögel in dem veränderten Lebensraum durch den Klimawandel funktionieren.
Wie erklären Sie einem 11-jährigen Kind, woran Sie gerade forschen?
Ich forsche daran, was Seevögel fressen und wie sich das verändert bei einer Erwärmung der Nordsee, bei einem erhöhten Meeresspiegel und bei einer veränderten Landschaft. Das versteht ja schließlich auch ein Neunjähriger, oder nicht?
Warum hat die Welt auf Ihre Forschung gewartet?
Ja, weil es bisher noch niemand so richtig untersucht hat. Und wir schauen alle nach den Malediven und merken, wir haben hier vor der Haustür gravierende Änderungen.
Was war der größte Irrtum, dem Sie in Ihrem Beruf aufgesessen sind?
Ich muss überlegen, weil ich irre mich ja schließlich nicht. Nein, ich probiere, einen Spruch von Konrad Lorenz zu berücksichtigen. Der heißt, jeden Montag erstmal die Lieblingshypothese über Bord zu werfen. Insofern mache ich das jede Woche.
Waren Sie gut in der Schule?
Es war mühsam. Ich bin immer besser geworden, je weniger ich es ernst genommen habe.
Was hätten Sie noch werden wollen?
Ich wollte eigentlich Tierarzt werden. Ja, Babyboomer-Jahrgang, so viele Konkurrenten, die eine glatte Eins hatten. Und deswegen bin ich es nicht geworden.
Könnte Ihre Dissertation Gesprächsthema auf einer Party sein?
Auf einer langweiligen Party schon. Meine Dissertation war über Kormoran in Südamerika. Ist, glaube ich, nicht so der Hit einer Party.
Bei welchem Fachbegriff versprechen Sie sich immer?
Phalacrocorax carbosinensis, das ist der Kormoran. Aber auch das ging jetzt gerade.
Wann haben Sie die besten Einfälle?
Die besten Einfälle kommen mir, wenn ich andere Vorträge höre und dabei finde, boah, super Idee, könnte ich auch bei meinem Themenbereich probieren.
Was macht Sie bei Ihrer Arbeit glücklich?
Mich macht es glücklich, spannende Sachen rausgekriegt zu haben.
Was liegt gerade auf Ihrem Schreibtisch ganz oben?
Die Verschiebung von Seeschwalbenpopulationen abhängig von Nahrungsregimen in den verschiedenen Wattenmeerbereichen, weil sie sich da sehr stark unterscheiden.
Was machen Sie morgens als erstes, wenn Sie ins Büro kommen?
Also entweder komme ich an und habe schon was Dringendes, was ich machen muss, dann mache ich nichts anderes, außer diesen Plan, den ich gerade eben mir auf dem Weg überlegt habe, zu vollziehen. Wenn ich keinen Plan habe, dann schaue ich mir die E-Mails an.
Was war Ihr größter beruflicher Erfolg?
Mein größter offizieller Erfolg war, dass ich festgestellt habe, dass ein Wirbeltier seine Geschlechterrate nicht durch Sterblichkeit, sondern durch Körperkondition bestimmen kann.
Welche Frage hat Ihnen noch nie jemand zu Ihrer Forschung gestellt, die Sie aber gerne mal beantworten würden?
Die Frage wäre, kann man Naturschutz so betreiben, dass ich damit zufrieden wäre? Und das geht leider nicht. Ich bin unersättlich und ich möchte ein Niveau haben, was leider nicht mehr erreichbar sein wird. Die dramatische Situation der Natur, danach möchte ich gefragt werden und die möchte ich vermitteln, dass es dramatisch ist.
Ausgefragt. Wie tickt die Wissenschaft? Von der Nordsee bis zum Bodensee. Eine Kooperation von BR, NDR, SWR und WDR.
Portugal steckt mitten im Klimawandel. Weniger Niederschläge, höhere Temperaturen, steigender Meeresspiegel und mehr extreme Regenfälle, zugleich trockene Böden. Dafür sorgt auch die Schwarzholzakazie, eine der bekanntesten echten Akazien, die eigentlich aus Tasmanien und aus dem Osten Australiens stammt. Sie wurde in Portugal zur Dünenbefestigung angepflanzt, nun bedroht sie aber die Artenvielfalt. Ein neues Forschungsprojekt am Institut für Landschaftsökologie der Universität Münster untersucht die Auswirkungen auf die betroffenen Ökosysteme an der Atlantikküste Portugals. Angelika Gördes-Giesen stellt es vor.
Immer mehr Akazien wachsen an den Stränden Portugals. Naturschützer sind besorgt. Ein Akaziendickicht überwuchert heute viele Dünen. Förster versuchen, die Akazienbestände durch Pflanzenschutz zu verringern. Aber der Chemieeinsatz im empfindlichen Dünenökosystem ist schwierig. Und so stören die Akazien das empfindliche ökologische Gleichgewicht der Strand- und Dünenlandschaft. Erfahrungen, die André Große-Stoltenberg bei vielen Exkursionen in Portugal machte. Für den Landschaftsökologen an der Universität Münster eine Folge falsch verstandenen Naturschutzes.
Diese Art, die wir untersuchen, Acacia longifolia, kommt eigentlich aus Südostaustralien, von der Küste, und wurde eingeführt in Portugal, um die Dünen zu stabilisieren, um die sandigen Dünen zu befestigen. Es ist ein sehr dichtes Wurzelwerk und die Acacia bindet auch den Stickstoff aus der Luft. Und sie wurde auch angepflanzt, um halt die nährstoffarmen Dünen mit Stickstoff zu versorgen, weil sich die Förster davon auch versprochen haben, dass dadurch die Bäume dann besser wachsen.
Zudem verdichten Akazienbüsche die offene Meereslandschaft und nehmen anderen Dünenpflanzen das Licht. Zur Renaturierung der Ökosysteme startete die Deutsche Forschungsgemeinschaft ein deutsch-portugiesisches Forschungsprojekt.
Wir wollten dann wissen, wie verhält es sich jetzt für einen ganzen Küstenabschnitt. Das heißt, wir mussten neue Methoden finden, wo wir für einen ganzen Küstenabschnitt sehen konnten, wo ist die Akazie überhaupt und wie verändert sie das Ökosystem.
Zum Beispiel durch die Stickstoffanreicherung im Boden, die so das Wachstum der regionaltypischen Arten wie der Zistrose und der portugiesischen Krähenbeere einschränken, auch weil Akazien dem Boden viel Wasser entziehen. Um gezielte Bekämpfungsmethoden zu entwickeln, musste André Große-Stoltenberg erst einmal genaue Daten sammeln über die Bodenbeschaffenheit und den Pflanzenbewuchs der Flächen, besonders in Naturschutzgebieten.
Es gibt in dem Gebiet streng geschützte Arten, wie zum Beispiel kleine Thymianarten, und die können dann schlichtweg mit der Akazie nicht mehr mithalten. Die Akazie hat eine sehr geschickte Strategie. Die Akazie bildet sehr viele Samen aus und es fehlt halt in dem Ökosystem ein Insekt, das sich halt von den Samen ernährt. Die sind natürlich im Boden, sodass dann, wenn dann genug Nährstoff und genug Wasser da ist, sodass die Akazie dann wachsen kann.
Um exakte Daten zu ermitteln, setzte das Team von André Große-Stoltenberg eine neue Methode ein, die sogenannte Hyperspektralfernerkundung. Statt langwierig Pflanzen zu sammeln, zu analysieren und Gebiete mit herkömmlichen Methoden zu vermessen, nutzte das Team GPS-Systeme zur Geländekartierung und hochaufgelöste Sensordaten, die per Flugzeug ermittelt wurden.
Meine Aufgabe war es dann, mit einem GPS-Gerät im Gelände zu erfassen, wo wächst die Akazie und wo wachsen die einheimischen Arten. Und die Daten habe ich dann eingesetzt, um die Daten vom Sensor zu analysieren.
Diese Sensordaten wurden per Flugzeug erfasst, ausgerüstet mit speziellen Sensoren. Die sogenannten Hyperspektralsensoren erkennen deutlich mehr Farben im Boden und an der Pflanze, mehr als das menschliche Auge. Ebenso erfassten die Sensoren auch Gegenstände im infraroten Bereich, unsichtbar für das Auge.
Wir haben ganz normale Luftbilder aufgenommen, der Sensor war am Flugzeug dran und konnten das Gelände dann in 3D nachbilden. Das heißt, wir hatten die Geländenoberfläche, wir können die Dünen sehen, wir können einzelne Bäume, einzelne Sträucher sehen, wir können Baum- und Strauchhöhen messen. Und dann haben wir noch einen besonderen Sensor dran gehabt, einen sogenannten Hyperspektralsensor, sodass wir damit ganz genau zum Beispiel die Blattchemie nachbilden können.
Anhand dieser Daten sowie der chemischen Analyse von Blättern konnten die Wissenschaftler auch die biochemischen Eigenschaften von Pflanzen untersuchen. So hinterlässt die Akazie Spuren im Ökosystem, die erst durch den Einsatz von Infrarotsensoren sichtbar werden, so ähnlich wie bei einer Geheimtinte, die erst bei speziellem Licht auf weißem Papier sichtbar wird.
Wir haben eine Methode entwickelt, wie wir jetzt auch regelmäßig da gucken können, ob sie nachwächst oder nicht. Und so kann dann halt die Naturschutzbehörde ihr Managementplan dann danach aufbauen, das heißt abholzen oder steuern.
Die bisher untersuchte Fläche ist etwa 11 Quadratkilometer groß und liegt südlich von Lissabon in einem Natura 2000 Schutzgebiet der Europäischen Union. Da es eine neue Untersuchungsmethode ist, umfassen die Ergebnisse umfangreiche GPS-gestützte Geländekartierung und Fernerkundungsdaten wie normale Luftbilder, Laserscanning und Hyperspektraldaten. André Große-Stoltenberg und seine Teamkollegen gehen davon aus, dass das Muster der Akazieninvasion auf andere nährstoffarme Ökosysteme, die gefährdet sind, weltweit übertragbar ist.
Es ist ein Mechanismus, um auf großer Fläche ein Monitoring machen zu können, um halt auf großer Fläche zu sehen, wo wächst die Akazie oder nicht. Sie ist eine weltweit invasive Art in Küstensystemen, zum Beispiel sehr stark invasiv in Südafrika, in Argentinien, Südbrasilien. Natürlich, die Akazie bindet, fixiert den Boden, reichert den Boden mit Nährstoffen an. Sie wird dort auch als Windschutz angebaut zwischen den Feldern. Aber natürlich, da wo sie einmal ist, dominiert sie das System.
Soweit Angelika Gördes-Giesen.
You look Notizen aus der Wissenschaft.
Es gibt mehr freilebende Gorillas und Schimpansen als bisher angenommen. Ein internationales Forscherteam untersuchte 59 Orte in 5 zentralafrikanischen Ländern und verfolgte über 10 Jahre die Entwicklung wichtiger Unterarten. Im Jahr 2013 lebten demnach noch 361.900 Gorillas und 128.700 Schimpansen. Die Zahl der Tiere ist zwar weit höher als angenommen, jedoch wird die Gorilla-Population jedes Jahr kleiner. Die drei größten Gefahren für die Tiere seien Wilderei, Krankheit sowie die Zerstörung der Lebensräume. Etwa 80% der Affen leben außerhalb von bewachten Schutzgebieten. Deshalb empfehlen die Forscher, diese auszuweiten. Die Studie wurde im Fachblatt Science Advance veröffentlicht. In Rostock beginnen in direkter Nachbarschaft des Leibniz-Instituts für Katalyse die Arbeiten für einen Technikumsbau mit dem Namen Zero Carbon. Die Baukosten in Höhe von rund 10 Millionen Euro teilen sich das Land Mecklenburg-Vorpommern und der Bund. Ab 2021 sollen dort Forscher auf dem Gebiet der sogenannten grünen Chemie die Zuverlässigkeit ihrer Verfahren und Katalysatoren unter anwendungsnahen Bedingungen testen. Es geht um Alternativen der Energiespeicherung, der Produktion von Kraftstoffen sowie Grundstoffe für die Chemie. Auch der für solche Reaktionen notwendige Wasserstoff könnte künftig aus grünen Quellen stammen, zum Beispiel aus der Weiterverarbeitung von Biomasse oder aus der Wasserelektrolyse. Der Strom dazu soll möglichst in Photovoltaik- oder Windkraftanlagen generiert werden. Ziel ist es, künftig keinen Kohlenstoff mehr aus fossilen Rohstoffen wie Öl oder Kohle zu verwenden und den CO2-Fußabdruck der Zivilisation zu verkleinern. Forscher des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung von Climate Analytics in Berlin und der Frankfurter Goethe-Universität haben gemeinsam die Effekte der Klimaschutzziele in Hinblick auf globale Süßwasserressourcen simuliert. Danach mindert eine Begrenzung auf 1,5 Grad die Hochwassergefahr sowie die Wasserknappheit in der trockenen Jahreszeit stärker als eine Begrenzung auf 2 Grad. Versuche mit globalen hydrologischen Modellen führten zu folgendem Ergebnis. Die Hochwassergefahr wird auf durchschnittlich 21% der Landflächen signifikant zunehmen, falls die Temperatur um 2 Grad ansteigt. Bei einer Begrenzung des Anstiegs auf 1,5 Grad wären nur 11% der Flächen betroffen. Es gäbe auch ökonomische Auswirkungen. Länder mit niedrigem oder niedrigem mittlerem Einkommen würden am stärksten von einer Begrenzung der Klimaerwärmung auf 1,5 Grad profitieren. Die Studie soll Eingang finden in den kommenden Spezialbericht des Weltklimarats über die Erwärmung um 1,5 Grad. Alle Einzelheiten stehen in der neuen Ausgabe der Environmental Research Letters.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Bei guter Musik fangen die meisten Menschen unwillkürlich an, sich zu bewegen. Die Füße wippen im Takt, der Oberkörper schwingt hin und her, oft entsteht der Impuls, aufzustehen und zu tanzen. Musik regt also zur Bewegung an. Viele Sportler und Hobbysportler machen sich diese Wirkung zunutze. Die stimulierende Wirkung von Musik entsteht vermutlich durch körpereigene Endorphine, die uns in gute Stimmung versetzen, sagt der Neurologe Tom Fritz vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Er forscht zur Musik beim Sport. Dabei interessiert ihn vor allem, wie die Wirkung der Musik noch gesteigert werden kann, wenn wir beim Sport selber musizieren. Tom Fritz und sein Team haben dafür ein Sensorsystem entwickelt, das Bewegungen an Fitnessgeräten registriert. Eine Software wandelt die Bewegungen in Musik um. Verändert der Sportler seine Bewegungen, verändert sich auch die Musik. Yiming nennen die Forscher diese Form des Musizierens. Julia Beiswenger hat es ausprobiert.
Ich gehe jetzt mal hier auf den Stepper und wenn ich auf den Stepper gehe und den bewege, wird gleich wahrscheinlich die Posaune ertönen.
Genau, richtig, ja. Je weiter mal rechts runter geht, desto höher wird es auch, ja.
So, und jetzt kommt Tom Fritz dazu, der macht jetzt mit dem Rückengerät hier Musik. Tom Fritz, der das Ganze entwickelt hat, der macht Schlagzeug und alle möglichen anderen Instrumente. Jetzt sind wir also am Improvisieren. Das bringt wirklich Spaß, muss man sagen. Okay, also wir haben hier gerade mit diesen Fitnessgeräten Musik gemacht. An dem Fitnessgerät selber ist ein kleines Funkgerät mit Sensorik ausgestattet, das eben dann die Bewegungen überträgt, die der Sporttreibende macht.
Ja, und da kann man dann im Grunde jede Maschine mit kapern, sage ich jetzt mal. Jetzt hier zum Beispiel an diesem Rückentrainer. Wenn ich nur ein bisschen ziehe, kommt nur so die Gitarre rein. Und wenn ich ein bisschen weiter durchdrücke, kommt das Schlagzeug langsam rein. Und dann hat das Schlagzeug beispielsweise verschiedene Stufen.
Und wieso reicht es nicht einfach, sich Kopfhörer aufzusetzen, um Musik zu hören?
Also es scheint so, dass man dadurch, dass man die Musik ansteuern kann, eine erhöhte Selbstwirksamkeit-Erfahrung hat. Also wir beobachten nach 10-minütiger Aktivität eine erhöhte Stimmung. Angstwerte gehen runter. Und wahrgenommene Kraftanstrengung geht runter.
Sie forschen ja auch dazu, wie das Schmerzempfinden gelindert werden kann über dieses musikmachende Fitnesstraining. Und da haben sie ja ein Experiment entwickelt. Da wird am Anfang die Hand in Eiswasser gelegt. Man schaut nach, wie lange hält es der Proband aus. Dann wird trainiert, 10 Minuten. Und dann wird nochmal die Hand reingelegt und geguckt, ob man länger aushält. Ne? Das ist Eiswasser und das wollen wir mal machen.
Also wir machen das heute mal auf die ganz archaische Tour.
Also wir haben hier Crunch-Eis im Laden gekauft. Das kommt hier in Wasser, in kaltes Wasser.
Und das kann dann schon mal das Wasser auf kurz über 0 Grad herunterkühlen.
Wollen wir zusammen die Hand reinhalten?
Ja, also ich kann auch gerne alleine. Ja, nichts dagegen. Ich will nur zeigen, also so Hand und Unterarm wird eingetaucht.
Also ich tauche das jetzt mal hier ein. Mein Training war ja gerade eben nur ein paar Sekunden, das zählt nicht. Ich kann also sagen, ich bin noch vor dem Training. Das ist am Oberarm unangenehmer als an der Hand. Wie lange halten das die Probanden so aus?
Naja, im Durchschnitt 50 Sekunden.
Okay, wo bin ich jetzt bei 20 Sekunden vielleicht? Naja. Irgendwann friert einem alles ab hier.
Oh, und jetzt sind wir im Durchschnitt.
50. Also, ich hole es mal wieder raus. Ja. Jetzt wird es unangenehm. Ja. Okay.
Zum Abtrocknen.
Und wir gehen jetzt noch einmal auf diese Geräte.
Wir können ja auch mal eine andere Musik machen.
Wir können auch mal eine andere Musik machen. Wir haben hier ein Tablet und da kann man auf diesem Tablet die Musik einstellen.
Was hätten Sie denn gerne? Hip-Hop, Heavy Metal oder Country vielleicht?
Ja, machen wir mal Country.
Okay.
Jetzt geht's los. Also, ich hab hier den Stepper jetzt. Das hört sich noch ein bisschen schräg an. Hab ich mir jetzt ausgesucht?
Ja, genau.
Oh Gott. Also, jetzt kommt Tom Fritz dazu und jetzt wird es auch ein bisschen schöner. Jetzt müssen wir 10 Minuten trainieren. Ich melde mich gleich zurück. Okay, das ist schon mal gut. Und im Versuch war es jetzt so, dass die Probanden nach 10 Minuten Training die Hand reingehalten haben ins Eiswasser. Dann halte ich meine Hand nochmal rein. So. Sie haben ja dieses Schmerzempfinden tatsächlich schon mit Probanden in einer Studie durchgeführt. Was kam daraus als Ergebnis?
Ja, also es ist so, dass wenn die Teilnehmer Jimming gemacht haben, also wenn die mit den Sportgeräten selber Musik machen konnten, dann stieg deren Schmerzschwelle an und das hatte den Einfluss, dass die im Durchschnitt 5 Sekunden länger ihre Hand und Unterarm im eiskalten Wasser gelassen haben. Und also ich meine, wenn man mal so bis 5 zählt, dann ist das, wenn es weh tut, schon eine lange Zeit auch.
Diese Studie haben Sie ja schon abgeschlossen. Was machen Sie als aktuelle Studie?
Wir haben ein Riesenforschungsprogramm dazu am Laufen. Also wir machen es mit unterschiedlichen Altersgruppen. schon ab Kindern ein und zwei Jahre im Musikkindergarten, bis dann wirklich mit Demenzpatienten, die 80 Jahre alt sind. Und in dieser Spanne machen wir es aber sowohl mit gesunden Teilnehmern, beispielsweise auch mit Athleten im Sport und mit verschiedenen Patientengruppen.
Okay.
Wir sind ja schon bei 1:12 übrigens.
Ja, ich nehme jetzt meine Hand wieder raus.
Also wir waren jetzt schon 30 Sekunden länger als vorhin tatsächlich.
Ja. Wieso konnte ich jetzt, wie die meisten Probanden, nach diesem Musizieren mit Fitnessgeräten länger die Hand im Wasser halten?
Das kam durch eine besonders effektive Ausschüttung von Endorphinen, die eben sowohl auf die Stimmung wirken, als auch auf wahrgenommene Schmerzen, weil die Ausschüttung von Endorphinen eben eine regulierende Wirkung auf die Schmerzwahrnehmung hat.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Julia Beiswenger war in einem Max-Planck-Institut, das über Musik beim Sport forscht. Soweit Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam von Duran Jones and the Indications. Die CD mit dem Titel Duran Jones and the Indications erschien bei Dead Oceans. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.